Maurizio Pollini. Der ist vor einigen Tagen im Alter von 82 Jahren verstorben in Mailand. Und ich bin jetzt verbunden mit Jan Brachmann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der auch schon in diesen Tagen den Nachruf auf Maurizio Pollini verfasst hat. Hallo, Jan Brachmann.
Ja, guten Tag, Herr Lengersdorf.
Ja, Jan Brachmann, wir haben gerade hier in SWR 2 Treffpunkt Klassik die schwarze Tastenetüde gehört mit Maurizio Pollini. Und natürlich haben viele Pianisten, eigentlich alle, die was auf sich hielten, haben Chopins Etüden irgendwie aufgenommen. Wladimir Ashkenazy natürlich auch. Aber warum sagt man von Pollinis Chopin-Etüden, das sei die Jahrhundertaufnahme gewesen?
Ich glaube, das war die Kühnheit und die Klarheit, mit der er spielte, die eigentlich gegen alle Chopin-Klischees von Krankheit, von Tuberkulose, von Melancholie, von Hinfälligkeit angespielt hat. Man hörte plötzlich kühne, klare Architekturen, eine stolze Musik, eine lebensfrohe Musik. Ich bin froh, dass Sie gerade diese Etüde ausgewählt haben. Ich habe als Kind mit unserem Pfarrer und Schriftsteller Gerhard Dallmann über Pollini diskutiert und gesagt, ja, ich bewundere ihn gerade deshalb, weil da kein Weltschmerz dabei ist, wenn er Chopin spielt. Das funkelt, das strahlt, das ist voller Lebensfreude.
Ja.
Und vor allen Dingen hört man auch immer wieder die innere Polyphonie bei Chopin und in dieser ganzen Kalligrafie der Stimmführung. Das ist wunderbar, was er konnte.
Ja, die Sendung heute wurde schon eröffnet mit der ersten Etüde in C-Dur von Maurizio Pollini, also komponiert von Frédéric Chopin. Und ich erinnere mich dran, ich habe die auch als Kind gehört und das ist ja tatsächlich wie gemeißelt, wie er das spielt, ungeheuer kraftvoll auch.
Ja, und das ist auch schwierig, weil die Töne, die gemeißelt werden müssen, im vierten und fünften Finger liegen, in den schwächsten der Hand. Und dass er das technisch einfach so herausbringt, dass diese Körnigkeit im Spiel, das ist ganz großartig gewesen. Pollinis Aufnahmen waren in den 70er, 80er Jahren tatsächlich für viele Pianisten in der Welt Pflichtaufnahmen. Das hörte man nach. Ich weiß das von der estnisch-schwedischen Pianistin Käbi Larrätä, die mit Ingmar Bergman eine Zeit verheiratet war. Wenn Pollini eine neue Aufnahme herausbrachte, das musste man sich anhören. Das war Pflicht. Er galt ja damals als der wichtigste und größte Pianist der Welt, ist 1976 auch von den Kritikern als solcher gewählt worden. Und da hörte man einfach zu. Neidlos, muss man auch sagen. Ist ja auch schön, wenn die Kollegen nicht neidisch sind.
Jetzt glaube ich, dass Maurizio Pollini fast Sorge hatte, er würde lebenslang als der große Interpret der Chopin-Etüden gelabelt werden, was ihm ja auch nicht gerecht geworden wäre, denn er hat ja auch unglaublich viel moderne Musik immer gefördert. Wie stilprägend ist er da geworden eigentlich?
Er war der Erste, der das Klavierwerk von Arnold Schönberg komplett aufgenommen hat. Relativ kühl und zurückhaltend, muss man sagen. Das, was bei Chopin, glaube ich, förderlich ist, hat Schönberg vielleicht nicht so sehr gut getan, weil Schönberg ja doch von einer starken Expressivität lebt. Aber er hat auch mit Luigi Nono zusammengearbeitet und ist ja auch in Fabrikhallen gegangen, hat dort moderne Musik gespielt, weil er als Kommunist glaubte, dass das bewusstseinsverändernd wirken könne bei den italienischen Proletariern. Er hat sich später da auch korrigiert in der Ansicht, dass er da vielleicht etwas zu idealistisch gewesen sei. Aber er hat sich dann, nachdem er den Siemens Musikpreis, den sogenannten Nobelpreis der Musik bekommen hatte, mit dem Geld dafür engagiert, zeitgenössische Musik ins traditionelle Konzertprogramm zu integrieren. Er war dann eng befreundet mit Hans Landesmann, dem Konzertchef der Salzburger Festspiele, und hat beispielsweise dort seine Progetti Pollini gemacht und dann ganz ungewöhnliche Programme gemacht. Da sangen dann ein Vokalensemble Madrigale von Salvatore Charino, einem italienischen Gegenwartskomponisten. Danach spielte Pollini späte Beethoven-Sonaten. Sowas gab es dann.
Sie haben gerade das Stichwort schon angesprochen und auch seine Zusammenarbeit mit Luigi Nono erwähnt. Pollini verstand sich eigentlich als Kommunist und man hat doch lebenslang Schwierigkeiten gehabt, das mit dieser Erscheinung irgendwie zusammenzubringen. Pollini war eigentlich immer in feinstes Tuch gekleidet. Man hätte eigentlich gedacht, der ist politisch viel näher bei Arturo Benedetti Michelangeli, also bei so einem gewissen Snobismus. Wie passt das zusammen?
Pollini bewohnte ein Palazzo in Mailand in der Nähe des Domes. Und war immer feinst gekleidet, trug wunderbare italienische Krawatten, aber sehr dezent. Das ist dieser italienische aristokratische Kommunismus, den man auch bei Luchino Visconti findet, der ja auch ein Adliger war und sich dezidiert links verstand. Ich glaube, das ist ein Kommunismus, der keine Erfahrung mit dem realen Kommunismus, mit dem real existierenden Sozialismus in der Welt hatte und etwas idealistisch darauf blickte und sich um das Proletariat ein wenig so kümmerte, wie John Elliott Gardner sich um seine Rinder in Dorset kümmert. Das ist so ein Leisure-Time-Vergnügen für diese Herren gewesen. Und sie haben sich dann in den 80er und frühen 90er Jahren auch stark korrigiert in ihren Ansichten. Das muss man sagen. Luigi Nono ist in den späten 80er Jahren sehr streng ins Gericht gegangen mit seinem eigenen Kommunismus. Und bei Maurizio Pollini hört man das später auch raus. Er selbst, muss man sagen, hat zwischen politischen Ansichten und künstlerischem Handeln immer sehr scharf getrennt und war beispielsweise auch völlig hingerissen von Karl Böhm, der ja Nutznießer der Nazis war und politisch weit rechts stand. Aber das spielte für Pollini in der künstlerischen Arbeit überhaupt keine Rolle.
Das heißt, am Ende werden die Fabrikhallenkonzerte von Maurizio Pollini als politisches Wirken vermutlich nicht das sein, was ihn am Schluss charakterisiert. Was wird denn von seinem Wirken übrig bleiben? Was sind so die wichtigsten Aufnahmen, die er gemacht hat?
Ich denke auf jeden Fall die Chopin-Etüden, vielleicht alles, was er sonst noch von Chopin aufgenommen hat, auch die Polonaisen. Die G-Moll-Ballade war lebenslang seine schönste Zugabe. Er war ja von Auftrittsangst wirklich geplagt. Und wenn er dann mit jemandem wie Claudio Abbado, seinem Freund, auftrat, verwickelte ihn Abbado beim Auftreten in ein Gespräch, sodass er gar nicht merkte, dass er die Bühne betrat. Und wenn er dann am Klavier saß und Beethovens viertes Klavierkonzert spielte, dann war er wunderbar gelöst. Sonst war er sehr, sehr verspannt. Ich glaube, dass es auch die Beethoven-Aufnahmen mit Karl Böhm sind, die letzten drei Klavierkonzerte, die bleiben werden. Und sicherlich auch ein Großteil seiner Aufnahmen der Beethovenschen Klaviersonaten. Also ich bin groß geworden mit der, ich glaube, 1974 entstandenen Aufnahme oder 75 entstandenen Aufnahme der letzten drei Klaviersonaten von Beethoven. Und das ist so schön, so überragend vollendet gespielt, dass ich sagen würde, das wird man sich auch noch in 50 oder 70 Jahren anhören, wenn es dann noch ein Interesse für Beethoven gibt.
Sagt Jan Brachmann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den Pianisten Maurizio Pollini, der am vergangenen Freitag im Alter von 82 Jahren in Mailand verstorben ist. Jan Brachmann, vielen Dank für diese Erinnerung an einen großen Pianisten hier in SWR2 Treffpunkt Klassik.
Danke auch Ihnen. Auf Wiederhören.